Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. In unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was einen guten Mentalcoach ausmacht. Und du hast mich ja in unserer letzten Folge gefragt, ob ich eigentlich mal in die Situation gekommen bin, dass ich mit jemandem nicht arbeiten wollte. Und dann habe ich ja überlegt und habe gesagt, nein, ist bei mir bisher nicht vorgekommen. Im Nachgang habe ich nochmal weiter überlegt und mir ist dann doch nochmal eine Situation eingefallen, die ich dir gerne noch dazu schildern möchte.
Ja.
Und zwar habe ich ja im letzten Jahr, wie du weißt, in so einem Projekt mitgearbeitet und für einen Gesundheitsberater Teamcoachings durchgeführt im medizinischen Bereich. Und ich war dann in einer Einrichtung und habe dort ein Stress- und Resilienztraining gemacht. Ein Resilienztraining ist nichts anderes als ein mentales Stärketraining, ne? Also es ist egal, ob du mit einer Mannschaft arbeitest oder ob du im Arbeitsteam arbeitest, du kannst mit beiden Teamcoaching machen und mit beiden eben Resilienztrainings bzw. mentale Stärke, weil gerade im Arbeitskontext von Medizin brauchen die das, ne? Die dürfen ja im Grunde keine Fehler machen auch. So wie man als Sportlerin vielleicht auch sagt, ich darf auch keine Fehler machen, was auch zu unserem Thema gleich passt, nämlich Perfektionismus und was es einem auch für Türen verschließen kann. Und ich bin in dieser Einrichtung eben angekommen und sitze vor dieser Gruppe an Leuten. Und eigentlich ist das so gewesen, dass wir richtig schön viel Zeit hatten, nämlich war das auf 2 Tage ausgelegt. Und ich habe total schnell gemerkt, nach wenigen Minuten, die haben alle überhaupt keinen Bock. Und jetzt ist es so, dass ich durchaus auch schon auf Mannschaften treffe im allerersten Teamcoaching und die mich auch mit langen Gesichtern angucken. Ja, ich habe mittlerweile herausgefunden, so in den Jahren, die ich das jetzt auch schon mache, dass die meisten Vorbehalte haben, weil sie zum Beispiel schon einfach richtig schlechte Teamcoachings und Teambuilding-Maßnahmen erlebt haben. Das wird mir dann immer gespiegelt, wenn die im Nachgang auf mich zukommen und sagen, oh, das war jetzt ja doch richtig gut. Ich habe was ganz anderes erwartet. Das ist das, wo ich letztes Mal gesagt habe, da werden oft irgendwelche Spielchen gespielt, statt wirklich psychologisch zu arbeiten. Und mich hat da auch mal vor einer Weile ein Vater kontaktiert, der hätte gern für seinen Sohn, der in der U-Nationalmannschaft in der Sportart aktiv ist, ein Mentaltraining gemacht. Aber der sagte, ich habe große Schwierigkeiten, meinen Sohn dazu zu motivieren, mit einem Mentalcoach zu arbeiten, weil der kennt den Sportpsychologen bei sich aus dem Verband und der hat eben mit denen schon ein paar Trainings durchgeführt und die waren so langweilig und so furchtbar und kann es auf SportpsychologInnen und Mentalcoaches deshalb nicht gut zu sprechen. Und auch das habe ich schon öfter gehört. So, also jetzt kenne ich die Situation schon. Es ist aber normalerweise so, dass sich das nach wirklich wenigen Minuten, wenn wir gestartet sind, dann wandelt. Da kann ich richtig sehen, wie die anfangen, neugierig zu werden, mir zuzuhören. Und das hat sich, ist immer verflogen. Irgendwie, das ist nie so geblieben. Ich habe da immer das hinbekommen, dass wir da mit Freude arbeiten konnten. So. Und bei denen war das nicht so. Also in dieser Einrichtung war das nicht so. Die haben daran festgehalten und die haben mir auch ganz deutlich ihren Widerwillen gezeigt. Und ich war total überrascht auch. Und habe dann gemerkt, oh, irgendwas ist hier ganz arg im Argen. Versuch mal jemanden zu coachen, der das nicht will. Also da setzt das schon voraus, dass man das will. Und da fängt es auch an, dass wir über meine Ethik sprechen, weil ich möchte niemanden coachen, der das nicht will. Ich habe dann beschlossen, ich muss das jetzt ergründen, bin dann in die Verwaltung gegangen und habe dort den Leiter angesprochen und gesagt, also mir kommt hier irgendwas ganz komisch vor. Ich habe das Gefühl, dass diese Gruppe eigentlich gar kein Coaching möchte und ob das aufklären kann. Es kristallisierte sich dann heraus, dass sich die Leitung überlegt hatte, sie suchen sich die Leute raus, die sie für schwierig halten und die haben zur Strafe für ihr schwieriges Verhalten Coaching bekommen. Und das erklärte die gesamte Dynamik. So saßen die auch da. Also das ist auch transportiert worden, ne? So, ihr seid eben hier schwierig im Arbeitskontext und ihr braucht jetzt hier mal psychologische Betreuung. Und das ist ja total gruselig, wenn sowas passiert. Weil erstens mal sind die Leute, die für schwierig gehalten werden, meistens gar nicht schwierig, sondern die, die die Lampen anhaben, ist mal das eine. Und das andere ist auch, das ist ja keine Art, das ist ja kein wertschätzender Umgang. Und ein Coaching als Bestrafung zu nehmen, also überhaupt, das ist eigentlich, ist es ja ein Geschenk, was Wertvolles, was Schönes, was einen weiterbringt, was man also was viel Geld kostet. Und das ist hier in so ein falsches Narrativ eingebettet worden. Die haben das ja auch geglaubt. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich das Coaching nicht fortführen werde unter diesen Bedingungen und vor der Mittagspause, dass ich dieser Gruppe mitteilen werde, dass wir das beenden und ich würde, um das heute noch zu einem einigermaßen runden Abschluss zu bringen, das wäre das, was ich bereit wäre zu tun, nach der Mittagspause gucken, dass wir noch das Thema Grenzen bearbeiten können, aber mehr in so einem Sinne, dass sie von mir Input bekommen, statt mitarbeiten zu müssen, weil sie es ja auch offenbar nicht wollen. Und dann würden wir das heute dann auch ein bisschen früher aufhören und dann eben beenden. Das habe ich der Gruppe dann auch so mitgeteilt. Also ich bin reingegangen, ich habe ganz offen die Situation angesprochen, ich habe denen auch gesagt, wie ich das hier wahrnehme, was mein Gefühl ist und auch mitgeteilt, wie ich mich damit fühle. Dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass wir hier arbeiten können, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wir in Verbindung miteinander sind, dass ich die ganze Zeit versuche, Verbindung zu ihnen aufzunehmen, weil sie das auch wirklich auch abwehren und ich ganz deutlich transportiert bekomme, sie wollen das nicht und dass ich das wahrnehme und dass das auch in Ordnung ist, dass ich sie nicht zwingen möchte und auch nicht gegen ihren Willen beschule und dass ich das also gehört und verstanden habe und dass es okay ist und dass ich deswegen vorschlage, dass wir das Coaching dann heute Nachmittag auch beenden, dass ich jetzt, damit der Tag nicht verschwendet ist, noch das mit den Grenzen eben mit ihnen bespreche und dann ist also gut. Die haben mich ganz erstaunt angeguckt, die waren überhaupt nicht darauf eingespielt, dass jemand wirklich auf ihre Bedürfnisse eingeht. Und meinten, naja, das ist doch Arbeitszeit und sie müssen das doch jetzt eh absitzen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich sitze das nicht ab. Das ist, für mich ist diese Arbeit wertvoll und ich sitze die nicht ab. Und die darf auch für mich in diesen Kontext nicht gelangen. Dass das meine Grenzen sind und meine Werte und habe das auch nochmal erklärt. Du weißt ja, mein wichtigster Wert ist Wertschätzung, gegen den wäre da verstoßen worden. Ne? Und dann haben wir über Grenzen gesprochen, haben wir hier auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und dann wandelte sich die gesamte Atmosphäre, nachdem das einmal offen angesprochen war. Haben sie angefangen, sich darauf einzulassen, was ich wirklich sage, also was ich mitzuteilen habe, was man hier lernen kann, und waren plötzlich offen dafür, nachdem ich ihnen anerkannt hatte, was Sache ist, nachdem wir die Situation offen angesprochen haben, konnten sie sich plötzlich darauf einlassen. Ganz interessant.
Wahnsinn.
Und dann haben sie nach 2 Stunden gesagt, ja, das finden Sie jetzt aber schade, dass das Coaching heute vorbei ist. Sie möchten, dass das morgen weitergeht. Im Nachgang habe ich lange überlegt, ob das richtig war, ob das die richtige Entscheidung war. Das war in dem Fall auch eine Bauchgefühlentscheidung. Und ich bleibe dabei, dass das richtig war, weil für dieses Team war das, was es zu lernen gab von dem Coaching, weniger der Inhalt Resilienz und Stress, als vielmehr jemandem zu begegnen, der zuhört, die Situation anspricht, wie sie wirklich ist, jedem die Möglichkeit gibt, über die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen zu sprechen, die eigenen Gefühle und Wahrnehmungen mit ihnen teilt und gleichzeitig auch die eigenen Grenzen respektiert und dabei bleibt und damit eine sichere und feste Bezugsperson ist in dem Moment. Und das war ihnen offenbar noch nicht so oft begegnet. Und ich denke, das ist das, womit die, wenn die an das Coaching heute zurückdenken, sagen, das haben sie da gelernt, da bin ich von überzeugt. Das war eigentlich mein desaströsestes Coaching, das ich je erlebt habe.
Aber ja trotzdem mit einem Happy End, ne? Also weil du ja trotzdem Werte vermittelt hast, die die vermutlich, hoffentlich weiter mitnehmen.
Ja, ich denke, das ist auch eine Lehre, die man ziehen kann, zu sagen, wow, wenn ich von Anfang an eine Mauer errichte und abblocke, kann es sein, dass ich es verpasse, jemandem zu begegnen, den ich eigentlich nicht verpassen will. Das haben sie mir dann ja auch sogar signalisiert. Du gehst aber aus so einem Coaching nicht mit einem Happy End Gefühl. Du gehst da raus und denkst, habe ich das falsch gemacht? Also du reflektierst dich, du hast Sorge, dass du vielleicht dich vielleicht falsch entschieden hast in dem Moment. Hast du alles gesehen? Hast du irgendwas Wichtiges übersehen? Und ich denke, das, was man da jetzt sagen kann, auch mit der Erfahrung, ist wie gesagt ein Jahr her. Ich habe seitdem auch wieder neue Erfahrungen gemacht. Ich bin nach wie vor sicher, dass ich das so ganz gut gelöst habe, auch bestmöglich und dass das auch wichtig war, sogar es so zu lösen. Das ist ein Bauchgefühl, das ich dazu habe. Und ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dieser Intuition zu folgen und sich mit diesem Bauchgefühl zu verbinden. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu unserem Thema heute, weil wir ja über Perfektionismus sprechen wollen, wie eben schon kurz angeteasert. Und dann hast du nämlich hinzugefügt, und wie der einem Türen verschließen kann. Und Perfektionismus ist, glaube ich, eine häufige Krankheit unter
Menschen.
Sportlerinnen, unter Menschen generell, aber
Menschen.
Sportlerinnen auch, ne?
Ja. Ich glaube, jeder, der ehrgeizig ist und etwas halt wirklich richtig mit ganzem Herz macht und mit Herzblut macht, der ist automatisch perfektionistisch. Und da kann dieser Schalter ganz, ganz schnell umspringen im Kopf, wenn man zu sehr dazu den Drang hat, sich dem hinzugeben, diesem Perfektionismus. Ich habe mich halt mal gefragt, als du mir vorgeschlagen hast, dass wir dieses Thema heute bearbeiten, dachte ich für mich so, boah, so als Sportlerin, als Coach, als Mensch, also persönlich bei mir im Leben, was ist für mich Perfektionismus? Was bildet das für mich irgendwie? Und dann habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben tatsächlich. Und dann ist es eben der innere Anspruch, fehlerlos zu sein, was schon mal. Du reagierst schon drauf, ne? Und dann habe ich aufgeschrieben, gesunder Ehrgeiz versus ungesunder Perfektionismus. Ich
Damit
finde.
hast du, finde ich, schon den Kern auch sehr gut erfasst und angesprochen, ja.
Richtig, weil also perfekt ist etwas, was zufällig, symbioseartig dir widerfährt, weil du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, auch im Vorfeld schon, zum Beispiel im Sport, weil du dich gut vorbereitet hast, weil du gut gegessen hast, weil du dich darauf trainiert hast, weil du dir die Tapes angeguckt hast. Du hast dich halt, wie gesagt, auf alles Mögliche vorbereitet. Und dann noch in einem Teamsport ist es ja wichtig, dass die anderen auch mitmachen. Und das Interessante ist, dass der Perfektionismus in einem Spiel zum Beispiel nicht ist, weil keiner Fehler macht, sondern weil jeder so ehrgeizig ist, den anderen jetzt überlegen zu sein. Ja, und ich finde also ganz, ganz spannend, irgendwie, was dann im Kopf passiert, wenn du dann das Gefühl hast, ich darf keine Fehler mehr machen.
Was passiert denn dann? Kannst du uns da teilhaben lassen, wie sich das für dich als Sportlerin anfühlt, wenn du dich an Momente erinnerst, als der Schalter in die ungesunde Richtung umkippte?
Da würde ich sagen, ich habe mich sehr viel dann auf meine Schwächen fokussiert. Und somit habe ich meine Energie, die ich hatte, in eine völlig falsche Richtung gelenkt. Ich habe mich dann halt wirklich nur um den einen Tackle oder den einen Rap, den ich verkackt habe, da war ich ständig im Kopf immer noch bei.
Hast dir die übel genommen, ne?
Genau, ich habe es mir übel genommen. Und das ist im Training vielleicht gar nicht mal so das Problem. Aber wenn du halt im Football, jetzt bei uns in dem Kontext, du hast halt immer wieder deine Reps, weil du immer wieder von vorne beginnst und du musst, wenn du einen Fehler
Mit
gemacht
Reps meinst du Wechsel auf dem Feld, ne, dass Offense-Team drauf ist und dann sind die quasi fertig und dann geht die Defense auf den Platz.
genau,
Sagt,
aber auch noch kleiner gedacht in den einzelnen Spielzügen.
das heißt, ihr könnt in den Spielzügen auch unterschiedliche Spielerinnen haben, die agieren müssen. Sagen, Entschuldigung, ich habe dich aber, ne, also das wollte ich
Überhaupt
jetzt aufklären.
kein Problem. Da ging es halt irgendwie darum, dass du halt, du hast deinen Spielzug, ne? Also bei Fußball ist es ja auch irgendwie der Angriff oder sowas. Dann passiert die Aktion, du hast es verkackt, du hast einen Fehler gemacht und dann musst du aber ganz schnell da auch wieder raus, weil es wird ja wieder was passieren, es wird wieder eine Aktion geschehen und dann musst du gucken, dass du den Fehler, den du jetzt gemacht hast, nicht mehr präsent hast, weil sonst machst du ihn wieder und wieder und wieder und wieder und dann schleift er sich ein und dann steckst du die Energie, die du eigentlich aktuell in deinen jetzigen Spielzug in die Aktion geben musst, halt, du setzt sie völlig falsch ein. Und das ist frustrierend, ne? Und wenn dir das häufiger passiert, das ist mir zum Beispiel im Rahmen der Nationalmannschaft aufgefallen, da sind mir Fehler passiert, gerade als ich ganz, ganz neu dabei war, da kannte ich das Playbook noch nicht so richtig. Dann habe ich halt bei jedem Spielzug, auch bei dem ich auf dem Feld war, gemerkt, ah, das war nicht richtig und das hätte besser sein müssen. Und ich war super kleinlich und penibel mit mir. Habe aber dadurch, dass ich mich dann halt auf meine Fehler so fokussiert habe, ganz große Chancen verpasst. Und das habe ich erst im Nachgang gesehen, als dann eben ich mir gesagt habe, ja ganz ehrlich, ich bin hier, weil es Spaß macht und nicht, weil ich perfekt spielen muss, sondern ich mache das, was ich liebe und da gehören Fehler zu, weil nur aus Fehlern lernt man. Ja, das mache ich beim nächsten Mal dann anders. Ja, und ich finde auch, dass man sich selbst in seiner Kreativität blockiert, das ist zum einen im Spiel so, zum anderen aber auch generell im Alltag. Ne? Also wenn du einen perfektionistischen Ansatz hast und sagst, das muss jetzt unbedingt so sein, dann hast du meistens auch ein klares Bild vor Augen und da kannst du nicht nach links oder rechts ein bisschen abweichen oder das machst du einfach nicht, wenn du zu perfektionistisch denkst. Ich weiß nicht, wenn man sich Picasso anguckt und sein Gesicht, was er gemalt hat, ein perfektes Gesicht sieht nicht so aus, wie er das gemalt hat, ne? Aber er war halt kreativ dabei und Kritiker sagen, das ist super und perfekt, was er gemalt hat und toll, ne? Also deswegen muss man da immer sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr den Fokus auf, ich zeig's dir jetzt in Anführungsstrichen, Perfektionismus legt, sondern das halt eher in Ehrgeiz.
Ja, ich glaube, du hast diese Verbindung zwischen Ehrgeiz und Perfektionismus ganz toll auch angesprochen, dass nämlich Ehrgeiz in eine ungesunde Richtung ausschlagen kann, wenn er zum Perfektionismus wird. In der Psychologie sagen wir auch, dass, also eine psychologische Betrachtung von Perfektionismus ist auch zu sagen, also es ist eine Überkompensation. Wir gehen wir gleich noch darauf ein, von was genau, was passiert da eigentlich in einem, warum neigt man dazu oder hat einen Hang dazu. Es ist ja nun auch eine Eigenschaft, die in der Leistungsgesellschaft eigentlich sogar hochgehoben wird. Also, wo man, wenn man über sich sagt, meine Stärke ist vielleicht auch, ich bin perfektionistisch, das heißt, ich mache Dinge sehr gut, dann finden das viele Menschen tatsächlich auch sehr, sehr gut und sehen gar nicht, dass es eigentlich was ist, was wirklich schmerzen kann, wo eine Geschichte hintersteht, die du auch gerade schön in Gefühle übersetzt hast, weil du hast geschildert, alles wird ganz eng und klein in einem, man fühlt sich unter Druck gesetzt, man ist sich selber immer mehr unter Druck, man ist wie in einer Spirale oder wie in einem Hamsterrad, man sieht auch nicht mehr, wie man da rauskommt, man sieht auch nicht mehr, was rechts und links ist, man sieht Möglichkeiten nicht mehr, Optionen, Türen nicht mehr, durch die man gehen könnte und man beraubt sich unter anderem auch jeglicher Freude. Der Perfektionismus ist eine fehlerhafte Vorstellung. Man hält normal für perfekt und schwere Sachen für leicht. Also normal für perfekt und schwere Dinge für leicht. Ja, wo kommt das her? Wenn Menschen an Perfektionismus leiden, und das ist ja wirklich auch was, worunter man stark leiden kann, vor allem weil ja die meisten Sportlerinnen ehrgeizig sind und der Weg zum Perfektionismus ist nicht weit, wenn man ehrgeizig ist. Schauen wir in der Sportpsychologie oder in der Psychologie, du kannst auch keine Sportlerin sein und perfektionistisch veranlagt. Unser Selbstkonzept, unser Selbstbild ist hier an der Stelle nicht ganz aktuell. Also unser Selbstkonzept ist das, was wir selber über uns denken. Unter anderem, wie viel wir wert sind. Das Selbstkonzept wird in der Kindheit geprägt und zwar durch die Behandlung, die du durch andere Menschen erfährst. So, und wenn du jetzt Eltern hattest, deine engsten Bezugspersonen, in der Regel sind das ja die Eltern, und die haben dir das Gefühl gegeben, du bist nur dann etwas wert, du bekommst dann Liebe und Aufmerksamkeit, wenn du etwas leistest, aber nicht, wenn du einfach nur du bist. So entsteht Perfektionismus, weil du kannst in dein Selbstbild nur integrieren, was dir auch als Kind gespiegelt wird. Du bist ein Kind, du kannst also nur aus der Erfahrung integrieren und dir Gedanken über dich machen und das daraus bauen, ne? Und wenn deine Eltern es verpassen, dir deine Stärken zu spiegeln, dir positive Rückmeldung zu geben zu, wie du als Mensch bist mit deinen Besonderheiten, dann sind dir die zum einen häufig gar nicht bewusst, du kennst die gar nicht unbedingt und du hast sie nicht in dein Selbstbild integriert. Was du aber sehr wohl integrierst, ist, wow, wenn ich was leiste, da kriege ich Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Lob. Und es gibt Elternhäuser, wo nur da Liebe stattfindet, nur da Anerkennung, Lob, Aufmerksamkeit. Für ein Kind sind ja, ist ja Aufmerksamkeit, Dasein, Teilnahme. Das, wenn ich aber nur daran teilnehme, was im Leben meines Kindes ist, wenn es etwas geleistet hat, lernt mein Kind, ich bin wertvoll über Leistung. Und es lernt gleichzeitig, ich bin nicht wertvoll um meinetwillen. Ich weiß vielleicht nicht mal richtig, wer ich bin. Und wow, ich darf auf gar keinen Fall Fehler machen. Auf gar keinen Fall. Und das hast du eben ganz am Anfang angesprochen, als du auch gesagt hast, da reagierst du gleich, weil du hast das mit den Fehlern direkt gesagt. Nämlich die Vorstellung, dass, oder ich sag's nochmal anders, ich bin etwas wert, indem ich etwas leiste. Und wenn ich Fehler mache, bin ich nichts wert. Und da kommen auch diese Gefühle ganz natürlich mit dazu, warum man unter Perfektionismus leidet. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin nichts wert, wenn ich es nicht richtig mache, obwohl wir eigentlich ja alle auf einer kognitiven Ebene wissen, dass es zum Leben dazugehört, Dinge nicht richtig zu machen. Aber ich gestatte mir das ja nicht, wenn ich perfektionistisch bin. Also dann ist das ja ganz furchtbar zu erleben, Fehler zu machen. Und die Gefühle, die dahinter stecken, sind auch. Also zum einen dieses Gefühl, nichts wert zu sein, nicht liebenswert zu sein, nicht genug zu sein, einfach um seinetwillen, weil man das eben nicht von den Menschen in der eigenen Kindheit erfahren hat. Ergo konnte man es auch nicht in sein Selbstkonzept und Selbstbild integrieren, auf einer Gefühlsebene auch. Und Scham, vor allem Scham für die Fehler. Und die Scham ist so ein schwieriges Gefühl, weil die Scham existiert in der Dunkelheit. Sie macht, dass wir uns verstecken, isolieren und zurückziehen. Und wie jeder von uns schon mal hoffentlich an irgendeiner Stelle erfahren hat, ist es so, Wenn wir uns dann doch trauen, über sie zu sprechen, merken wir, dass sie ein Gedankenluftkonstrukt war, dass es eigentlich sich nichts zu schämen gibt. Aber als sie noch in der Dunkelheit existierte in unserem Innern und wir uns verschlossen haben, weil sie das bewirkt, war sie ganz real, riesengroß und hat alles von uns aufgefressen. Da gibt es auch eine Forscherin, Brené Brown, die eben zur Scham und Verletzlichkeit forscht, weil das Rezept gegen die Scham ist, Verletzlichkeit, also sich mitzuteilen, sie ans Licht zu holen. Dann verfliegt sie. Sie ist wie ein Vampir, der in die Sonne gezerrt wird. Sie verbrennt dann wirklich zur Asche, sie ist dann nicht mehr da. Aber sie verhindert ja eben, dass wir uns öffnen, ne? Das ist das Fiese an der Scham.
Aber wichtig ist ja auch dabei, dass wenn jemandem was gesagt wird oder man sich dann traut, die Scham offen auszusprechen, dass auch die Umgebung adäquat reagiert und nicht die Scham bestärkt. Also ist mir im sportlichen Kontext sehr, sehr viel untergekommen, leider. Na, das ist der klassische, der Coach sagt dir, du sollst das und das machen, du machst das falsch und dann sagt er, aber ich habe dir doch gesagt, sollst du so nicht machen. Oder streng dich doch mal an. Und dann bestärkt man halt leider immer wieder dieses negative Gefühl. Das kann man natürlich auch auf das allgemeine Alltagsleben projizieren. Da ist es halt einfach gut, wenn man sagt, hey, ganz ehrlich, Fehler passieren. Ist doch wie du es eben schön gesagt hast, ist ein Luftkonstrukt. Weil ja, es gibt Situationen, da tun die Fehler vielleicht ein bisschen mehr weh, weil man zum Beispiel in einer Prüfungssituation ist oder so. Aber auch da, wir sind alles nur Menschen, wir sind nicht fehlerfrei, wir sind nicht perfekt. Und es ist halt genau das, was man sich immer und immer wieder vor Augen führen muss. Auch wenn man vielleicht jemand sich gegenüberstehen hat, der die Scham dann irgendwie bestärkt, ist es wichtig, dass man vielleicht selbst das auch realisiert und sagt, ja, okay, was du sagst, ist jetzt gerade auch eigentlich doof, ne? Interessiert mich jetzt nicht.
Ja, du sprichst damit was Wichtiges an, weil die Scham existiert ja auch in uns, weil wir beschämt wurden. Und das, was du gerade gesagt hast, dass dann jemand auf dem Fehler noch herumreitet, den einen vor Augen hält, ist ja auch unter Umständen ein den anderen beschämen. Und auch das ist, was sich dieser Prozess schon so stattgefunden hat, wie ich ihn eben beschrieben habe, mit einem Selbstkonzept, das nicht aktuell ist. Also wo unsere Stärken fehlen, unsere schönen Seiten, wo wir nicht spüren können, wie wertvoll wir sind, weil wir unseren Wert nicht kennen, sondern ihn über Leistung definieren, weil unsere Eltern das gemacht haben, unsere Bezugspersonen das gemacht haben, haben wir in der Regel auch Bezugspersonen erlebt, die uns beschämt haben, die uns beschämt haben, wenn wir eben etwas nicht richtig gemacht haben. Ich musste gerade daran denken, dass wir im Coaching auch häufig die Frage stellen, ne, wenn du mir jetzt sagst, du wärst jetzt die Spielerin und schilderst die Situation aus dem Training und die schwierigen Gefühle damit, dann ist eine häufige Frage, die wir stellen, woher kennst du das schon? Und wer sind denn die ersten Trainer im Leben, ne? Das sind ja in der Regel die Eltern. Von daher ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Gedanke, sich das mal bewusst zu machen, dass Perfektionismus eine Weile braucht, um ihn wieder loszuwerden, weil er wirklich ein Teil von einem geworden ist durch diese ganz frühe Erfahrung damit.
Das hat ja auch einfach viel mit Vertrauen zu tun, ne? Also du hast ja eben schon angedeutet, wo man das erste Mal erfährt. Spätestens, wenn man Geschwister hat oder in der Schule vielleicht zum Beispiel zum Sportunterricht geht und dann da dieser Leistungsdruck kommt, weil wir ja leider eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft sind, das wird ja bestärkt. Und wenn du dann vielleicht mal bei dem 100-Meter-Lauf nicht gegen deinem Nachbarn da gewonnen hast, spätestens er wird dir das zeigen, wenn er das selbst auch nicht so richtig gelernt hat, wie er mit Scham umgehen soll. Und dann ist das auch sehr beschämend und da ist es wichtig, dass man, also vor allem in einem Team zum Beispiel, um jetzt wieder in die jetzige Situation zu kommen, einfach dann das Vertrauen aufrechtzuerhalten und von beiden Seiten zum Beispiel Kritik auch als Feedback einfach zu sehen und nicht als Kritik, dass man einfach eine Möglichkeit erhält, wie wir so häufig schon sagen, Werkzeuge in die Hand bekommen zum Bauen unseres perfekten, in Anführungsstrichen, Sportlerlebens oder so, ne?
Ja, das Team und auch gute TrainerInnen bieten einem ja die Möglichkeit, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Ein Team kann ja erkennen, wenn sich jemand auch abmüht oder wenn jemand das Gefühl hat, Fehler seien unverzeihlich. Und die Kultur, dass hier zum Beispiel Fehler möglich sind, dass sie in Ordnung sind und dass man sie machen darf, auch immer wieder bestärken, auch durch eine gute Kommunikation. Das ist eine korrigierende Erfahrung, die ganz wichtig ist, um das auch zu lernen. Das dauert aber. Da muss ein paar Mal wahrscheinlich die Erfahrung machen. Und wir wissen auch, dass es nicht im Sport überall dieses positive Umfeld gibt, ne? Ja, das ist übrigens auch so, dass Perfektionismus eben überkompensiert dieses Gefühl, innere Gefühl von Wertlosigkeit und gleichzeitig in einem Umfeld, in dem wir intuitiv merken, wir sind nicht gewollt, also sorgen wir dafür, dass wir gebraucht werden. Also sind wir auch wieder bei Leistung, ne? Dass wir merken, wir sind hier nicht gewollt. Auf einer Ebene merken wir das, bewusst oder unbewusst. Also wie kompensiere ich das? Das ist ja gerade, wenn wir bedenken, dass diese Dinge alle aus der Kindheit kommen. Deswegen reiten Psychologen auch auf der Kindheit rum, weil das ist das, wo wir unser Selbstkonzept, wo wir lernen, wie Beziehungen sind, wo diese Vorlagen entstehen, die wir später anpassen können. Ein Sportteam ist eine großartige Möglichkeit, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, gesunde Anpassungen vorzunehmen, neue Erfahrungen zu machen, zu merken, wow, was ich hier gelernt habe. Okay, das ist in meiner Familie so, aber in der Welt muss das gar nicht so sein. Aber ich muss damit erstmal konfrontiert werden. Durch korrigierende gute Erfahrungen. Sportteam ist eine großartige Möglichkeit, dass auch schon Kinder zum Beispiel neben ihrem Elternhaus korrigierende Erfahrungen machen können und als Erwachsene sowieso, weil es Beziehungen sind. Das macht Sport so wichtig und so wertvoll, ne? Und wenn ich jetzt aber gelernt habe, in einem Umfeld, wo ich merke, ich bin nicht gewollt, überlebe ich, weil ich brauche Wertschätzung. Ich brauche die als Mensch zum Leben. Das ist ein Grundbedürfnis, genauso wie Nahrung. Bestätigung und Wertschätzung zu bekommen, ein Grundbedürfnis. Falls sich hier jemand dafür schämt, Bestätigung und Wertschätzung zu brauchen, nein, das ist ein Grundbedürfnis. Du brauchst trinken, du brauchst essen, du brauchst Bestätigung und Wertschätzung. Das ist einfach so. So, wenn ich die nicht bekomme und merke, ich bekomme, also nicht um meinetwillen bekomme, weil ich einfach da bin, sondern nur bekomme, weil ich etwas leiste, dann bin ich ja so schlau als Kind und sorge dafür, dass ich gebraucht werde. Das mache ich aber so unbewusst, um zu überleben. Also so wie du Dinge tun wirst, um an Flüssigkeit zu kommen und an Nahrung. Das sind zu dem Zeitpunkt ganz kluge, schlaue Bewältigungs- und Anpassungsmechanismen. Und sie sind wirklich schlau, weil wir reden hier von Kindern. Also dem Alter das schon zu leisten, bedeutet auch, ich habe sie als Erwachsener erstmal noch. Bis ich eben die Möglichkeit habe, das zu überdenken, weil ich entweder an meine Grenzen komme, mental, weil ich unter Perfektionismus leide, oder weil ich immer wieder die gleichen Muster erlebe in meinem Leben, immer wieder an derselben Stelle scheitere oder nicht weiterkomme und oder eine korrigierende Erfahrung mache und sage, wow, da geht ja jemand plötzlich ganz anders damit um. Und an der Stelle schmerzt es mich sonst. Aber bis das nicht passiert ist, werde ich dann auch als Erwachsener rumlaufen und sagen, ich gehe in Umfeldern davon aus, nicht gewollt zu sein. Also sorge ich dafür, dass ich gebraucht werde. Und das in der Regel auch durch Leistung und durch Perfektionismus. Das ist ganz schön anstrengend, ne? Wenn man
Absolut,
das denkt.
absolut. Ich habe gerade überlegt, welche Strategien es denn gibt, um dem.
Zu begegnen. Ich habe zwei mitgebracht, aber wenn du vorher noch sagst, weißt auch, wie du damit umgegangen bist, dann hau raus.
Also ich habe mir überlegt, okay, was habe ich für Ideale und sind sie erreichbar? Und ich muss leider zugeben, sie waren nicht erreichbar. Also ich
Also
hatte.
sie waren unrealistisch.
Genau. Es waren unrealistische Ziele und ich hatte keine erreichbare Ideale mir gesetzt, sondern ich habe immer viel zu hoch gestapelt.
Du hast
Und
also schwer mit leicht verwechselt und normal mit perfekt.
richtig, weil ich hatte das Gefühl, ich müsste von 0 auf 100 perfekt sein und keine Fehler machen. Und das ist im Sport oder generell zum Beispiel jetzt auch in Auswahlmannschaften, ist das leider häufig auch so, weil du hast nicht so viel Zeit, um dich zu zeigen. Und du musst das, was du tust, wirklich sehr, sehr gut können, um das aus dem FF einfach abrufen zu können. Wir hatten häufig viermal am Tag Training. Und dann habe ich mir für jedes Training, was wir hatten, ein Ziel gesetzt. Zum Beispiel, bei diesem Training werde ich immer die Schnellste sein und zuerst am Tackle sein. Bei diesem Training werde ich immer genau meine Zone, die ich verteidigen muss, abdecken. Und habe mich immer nur auf eine Sache konzentriert. Und plötzlich hat alles funktioniert, weil mein
Na,
Kopf
hast du
nicht mehr voll
gemerkt?
war.
Auch es
Genau.
funktioniert. Ne?
Mein damaliger Coach hat mir sehr, sehr viel Input gegeben und irgendwann macht es bei jedem Menschen gleich, irgendwann machst du dicht, weil das zu viel ist, was auf dich gebastelt. Ne? So ein bisschen Nieselregen ist völlig in Ordnung, aber wenn da plötzlich Hagelsturm auf dich zukommt, dann willst du dich auch lieber unterstellen und sagst, nee, habe ich jetzt gerade echt keine Lust mehr drauf.
Das hast du schön beschrieben, wie dicht machen funktioniert. Tolles Bild.
Und irgendwann habe ich dann mich selbst ein bisschen reframed, weil ich dachte, boah, das kann nicht sein. Ich mag den Kerl eigentlich echt gerne, aber gerade kotzt er mich an nach dem Training. Ich verstehe nicht warum. Und habe mich halt hingesetzt und überlegt, okay, was ist heute passiert? Was hat er gemacht? Was habe ich gemacht? Und wie kann ich das reframen? Und dann habe ich angefangen, die vermeintlichen Fehler, die ich begangen habe, nicht als Fehler zu sehen, sondern einfach als Feedback zu nehmen. So, ja, das ist jetzt schön, wenn ich das umsetzen würde, aber ich muss das jetzt auch nicht sofort machen, sondern ich kann das auch einfach mitnehmen und erstmal drüber nachdenken, eine Nacht drüber schlafen und für mich selbst mein Bild zeichnen. Okay, was passiert, wenn ich diese Punkte vielleicht doch beachte? Also sind das nur so kleine Sachen, die mich an sich nicht so wirklich hundertprozentig weiterbringen, weil sie vielleicht unnötig waren dann in dem Moment, weil auch Trainer, muss man leider dazu sagen, sind auch nur Menschen, oder kann man so jetzt sehr gut sogar dazu sagen, sind auch nur Menschen, und die machen eben genau auch diese Fehler, dass sie manchmal auch übercoachen, weil sie es gut meinen.
Ja, die
Also
können
das
auch
ist
perfektionistisch sein, ne?
genau, ganz genau. Und das Problem ist halt, wenn man auf einem gewissen Niveau spielt, dass da die Luft nach oben echt dünn wird und man wirklich nach Kleinigkeiten suchen muss. Und das kommt, driftet sehr schnell in diese Perfektionismus-Schiene ab. Und da ist es halt wichtig, dass man nicht auf der Perfektion herumreitet, sondern den Fokus auf den Fortschritt hat. Zum Beispiel, okay, in diesem Training werde ich immer als erstes am Tackle sein. Okay, war ich am Tackle als erstes? Kann ich das im nächsten Training toppen? Kann ich das vielleicht auf 4, dann 5 machen? Ne? Und dann hat man diesen Ehrgeiz wieder da, sich selbst zu beweisen, okay, ich schaffe das definitiv. Man hat ja sowieso unter seinen Teamkollegen dann auch noch den Ehrgeiz, dass man ja auch besser sein will als die anderen. Das gibt es ja auch, obwohl man gemeinsam gegen den Gegner spielt. Und da habe ich halt eben auch nochmal, um auf das Thema Vertrauen zurückzukommen, halt mir vor, ganz klar vor Augen geführt, okay, hey, das ist mein Coach, der mag mich, der kritisiert mich nicht, sondern der gibt mir Feedback. Ich vertraue dem, dass der jetzt nicht übertreibt. Und wenn er jetzt 10 Sachen sagt, nehme ich mir jetzt einfach mal 3 bis 4, mit denen ich gerade umgehen kann. Und wenn ich die abgehakt habe, dann nehme ich die anderen Sachen. Irgendwann hat das bei mir tatsächlich nicht gereicht. Und ich sagte, hey, Alter, was ist denn jetzt hier los? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir können nicht mehr miteinander kommunizieren. Habe ihm das gesagt. Und dann hat er gemerkt, ah, okay. Er ist selbst auch in eine kleine Kritik reingestolpert und wollte in diese Perfektionismus-Schiene rein und hat sich dann selbst auch einfach mal ein bisschen zurückgezogen und gesagt, okay, ich werde jetzt statt 5 Sachen immer nur eine Sache sagen oder 2 Sachen. Wenn ihr das abgestellt habt, dann kommt die nächste Sache. Das ist natürlich auch immer individuell für die Spielerin. Und das geht halt tatsächlich nur, das ist jetzt natürlich im sportlichen Kontext gewesen, aber ich bin der Meinung, dass das im ganzen Leben generell so ist, dass du kannst nur so damit umgehen, wenn du auch ein gewisses Vertrauensverhältnis hast. Ne, weil wenn irgendwer dir sagt, ey, du läufst doch eh keine 10 Sekunden auf 100 Meter, ja, ganz ehrlich, dann interessiert mich aber auch nicht, was er sagt. Dann ist das aber auch kein Perfektionismus, sondern dumm Geschwätz. Ne? Also.
Ja. Ja,
Ja.
danke. Das hast du schön, finde ich, nochmal auch uns mitgenommen auf so dein Innenleben und deine Reise, wie du versucht hast, herauszufinden, hey, ich setze mich selber unter Druck, ich komme nicht weiter. Und zu überlegen, du hast nämlich am Anfang gesagt, ich habe mal meine Ziele überprüft, sind die überhaupt realistisch? Dann habe ich die selbstständig realistisch angepasst, sowohl in Anzahl als auch in Inhalt. Und dann habe ich auch gesehen, dass mein Coach in negativer Weise zum Perfektionismus beiträgt und hatte den Mut, es anzusprechen. Das bedeutet auch, du hast die Scham ans Licht geholt, weil du hättest dich auch schämen können und sagen können, das ist ja mein Trainer, der weiß das ja besser. Vielleicht bin ich einfach so schlecht und nicht gut genug und alle anderen sind besser. So, du hast dich dem mutig gestellt mit in einem Gespräch mit ihm. Und im Grunde habt ihr da auch ein ziemliches, ein verletzliches, also ein Gespräch geführt, das Verletzlichkeit zu lässt, indem ihr offen darüber gesprochen habt, was eigentlich hier die Ansprüche und Anforderungen sind von dir an dich selbst und von ihm an euch und damit auch von ihm an sich selbst. Das hat er ja auch reflektiert und gesagt, so und so habe ich mich als Trainer gesehen und gedacht, das müsstet ihr alle. Und jetzt, wo wir mal darüber sprechen, stelle ich fest, auch das war unrealistisch und in Richtung Perfektionismus. Das passt ganz gut auch zu den Methoden, die ich mitgebracht habe. Ich habe eine Methode mitgebracht, also eine Übung, die man machen kann, wenn man sich jetzt wiederfindet und sagt, boah, ja, Perfektionismus kenne ich, gehört zu mir, ist mein zweiter Vorname. Kann man sich selbst mit dieser Übung helfen, sein Selbstkonzept zu aktualisieren? Und zwar braucht man dafür drei Blätter Papier. Und auf das eine Blatt Papier schreibt man, wie die Familie einen gesehen hat. Also wir reden hier von Selbstkonzept und dem eigenen Wert und was man über sich selbst denkt, ne? Und da haben wir ja gerade eben schon gelernt, das, was ich über mich selbst denke, wenn mein Selbstkonzept nicht auf dem aktuellen Stand ist, ist das, was ich integriert habe in mein Selbstbild durch die Behandlung, die ich durch die Menschen erfahren habe, als ich klein war. Das sind in der Regel meine engsten Bezugspersonen, also die Familie. So, wie haben die mich gesehen? Vielleicht mag man auch denken, wie haben Lehrer mich gesehen? Auch Lehrer können Bezugspersonen sein und schreibt das mal auf. Auf das zweite Blatt schreibt man, wie man aus der heutigen Erwachsenenperspektive, wie sehe ich mich denn jetzt, wenn ich zurückblicke? Das muss nicht unbedingt ein bestimmtes Alter sein, das kann auch eine Zeitspanne Kindheit sein. Man kann auch an sich so an Schulzeit zurückdenken, was einem da so kommt. Und schreibt mal auf, wie sehe ich mich denn jetzt, wenn ich zurückblicke? Auf das dritte Blatt schreibt man, was man an sich verstärken möchte. Weil in der Regel fällt einem nämlich eine Diskrepanz auf, wenn man eben merkt, man ist perfektionistisch veranlagt, zwischen dem, wie meine Familie mich wohl gesehen hat, zu wie ich, wo ich jetzt erwachsen bin und ein paar Dinge über mich gelernt habe und ich blicke zurück auf diese Zeit, mich jetzt sehe. Dadurch ermögliche ich mir auch, als liebevolle Erwachsene jetzt auf mich zurückzublicken als Kind und eine neue Perspektive zu lernen. Meistens haben wir nämlich jetzt, wo wir groß geworden sind, schon gelernt, dass wir wohl doch ein paar echt schöne Eigenschaften haben, die unsere Familie uns vielleicht vergessen hat, bewusst zu machen. Die können wir aber jetzt selbst an uns benennen aus der Zeit und damit auch selbst diese Rolle uns geben. Das klingt immer, finde ich, ein bisschen doof, ist aber eine heilsame Erfahrung, zu merken, ich kann, wenn ich diese Übung mache, mir als Kind selbst die Person sein, die die Dinge über mich sagt, die ich hätte hören müssen, um sie in mein Selbstbild zu integrieren, damit ich verstehe, ich bin wertvoll. Das passiert also auf diesem zweiten Blatt. Und auf dem dritten, wenn man das möchte, kann man eben auch gucken, und was davon möchte ich jetzt noch verstärken? Jetzt habe ich ja schon gesehen, was es eben Gutes gibt und was möchte ich verstärken. Wenn ich mit Klientinnen arbeite, Perfektionismus haben wir ganz, 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 ganz häufig als Thema. Damit einhergehende Ängste, damit einhergehende Scham, damit einhergehend das Gefühl, ich bin nichts wert, ich bin nur was wert, wenn ich perfekt Leistung abrufe, ich bin nichts wert, wenn ich keine Leistung abrufe. Also das bedeutet übrigens wirklich ein großes Leiden, weil stell dir mal vor, eine Sportlerin hat eine Woche und wir wissen wir alle, dass es in einer Woche Tage gibt, wo wir einen guten Job machen und es gibt Tage, wo wir das Gefühl haben, wir machen heute keinen so guten Job. Heute ist es irgendwie nicht so wie sonst, oder wir sind müde, oder wir sind heute ein bisschen hungriger, oder was auch immer. Ich meine, das geht uns allein schon hier beim Podcast so. Es gibt Folgen, wo wir sagen, easy, voll gut. Und es gibt Folgen, wo wir sagen, oh, das war heute ein bisschen mühseliger, so, ne? Das ist ja innerhalb von einer Woche eigentlich nie gleich. Du hast ja nicht, wenn du Montag die Hochphase hast, ist das ja nicht die ganzen, jeden Tag so. Das wäre, ist ja unmenschlich. Aber die Sportlerinnen, die unter Perfektionismus leiden, die denken, dass das so sein müsste. Dass es einfach jeden Tag quasi eine Champions League Performance sein muss. Ne, das ist eben normal mit perfekt verwechseln und schwer mit einfach. Wenn man das aber so denkt, dann gehst du eigentlich durch jede Woche und fühlst dich wie nicht gut genug, weil das ja gar nicht geht. Also du wirst es ja nicht erleben, dass du wirklich von Montag bis Sonntag die Champions League Tage hast. Das ist ja ganz normal, dass das schwankt. Also völlig normal gehört zum Leben dazu. Aber dein gedankliches Konstrukt ist eben ein anderes, ne? Ja, und wie begegne ich dem, wenn wir arbeiten? Da gibt es einen ganz wichtigen Validierungsskill und den verrate ich euch hiermit, weil dann könnt ihr den nämlich bei euren Freundinnen anwenden. Wenn die sich öffnen und euch ihren Perfektionismus anvertrauen und ihr leiden daran oder ihr es einfach so beobachtet. Nämlich, das ist der, jeder in deiner Situation würde sich doch genauso fühlen, Skill. Also zu sagen, guck mal, in dieser Situation, die du mir jetzt beschreibst, hätte doch jede Sportlerin große Schwierigkeiten, das umzusetzen, was euer Trainer euch gesagt hat. Oder guck mal, das Spiel, das ihr spielt gegen diesen Gegner an dem Wochenende, da wird es doch jeder Spielerin so gegangen sein, dass sie super aufgeregt und nervös war, wie das jetzt klappen soll, weil das so ein Übergegner ist. Und da wird jede auch eine schlaflose Nacht vorher gehabt haben. Man kann auch sehr gut diesen Vergleich ziehen zu, guck mal, sogar ich oder eine andere Person, die du bewunderst, schafft das nicht oder kann es nicht besser. Das nutze ich auch häufig, um die Hausaufgabe mitzugeben. Guckt euch mal Spiele von der Nationalmannschaft an oder von einer Spielerin, die ihr bewundert. Und dann möchte ich, dass du bei diesem Spiel nur darauf achtest, wie viele Fehler macht die. Und du wirst sehen, dass die Fehler macht, weil es gibt keine Spiele ohne Fehler. Aber wenn du perfektionistisch bist, denkst du ja, du dürftest keine Fehler machen und das wäre das Ziel, Spiele ohne Fehler zu machen und du bist nicht gut, wenn du Fehler gemacht hast. Jetzt passieren die aber, weil das ja normal ist, genau wie es in der Woche gibt, mit Performance-Tagen und weniger Performance-Tagen, was trotzdem heißt, dass du eine solide Leistung abrufst, das siehst du ja schon gar nicht mehr, weil du denkst, wenn es nicht Performance ist, war alles schlecht. Also ganz ehrlich, ist auch wirklich auf Gefühlsebene so. Und indem man aber sieht, dass jemand, der Nationalmannschaft spielt, eine anerkannte Größe in dieser Sportart ist, wie zum Beispiel Julia Gwynn, und ich sehe, dass die Fehler macht und die spielt auf trotzdem dem Niveau. Die kriegt diesen Vertrag bei Bayern, die ist Kapitänin der Nationalmannschaft. Dann lerne ich, dass ich auch Fehler machen darf. Was man auch sagen kann, ist, neben, also ich in deiner Situation, mir wäre es genauso gegangen, auch eben jedem wäre es so gegangen. Also sich auch auf diese Menschen zu beziehen, zum Beispiel, das geht bei Team ja ganz einfach zu sagen, wie ist es denn wohl allen anderen im Team gegangen? Weil wenn man nämlich das Gefühl hat, man ist eine Versagerin, denkt man auch wirklich, man wäre das ganz alleine. Aber in Wirklichkeit ist es so, erstmal ist man keine Versagerin. Das ist ja nur das, was die Scham bewirkt. Das ist mal das eine, was man wirklich sich verinnerlichen darf. Man ist keine Versagerin, auf gar keinen Fall. Und dass aber ganz viele vielleicht auch die Ängste haben oder sich in dem Spiel schwer getan haben, weil das ein echt krasser Gegner waren. Und das hilft auch zu sehen, okay, ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier nicht isoliert. Das ist der Skill, den man, wenn man mit jemandem arbeitet oder befreundet ist, wo man merkt, oh, Perfektionismus spielt hier eine Rolle, gut anwenden kann. Also der, ich sage das nochmal zusammenfassend, jeder in deiner Situation würde es doch ähnlich gehen, Skill.
Mega Skill, den muss ich mir merken.
Ja, und vor allem, ich werde ja auch selbst validiert, ne, in meinen Freundschaften und in meinen Beziehungen. Und ich erlebe das selbst, wie heilsam das ist, das gesagt zu bekommen. Das muss natürlich, das ist bei Validieren immer die Voraussetzung, ehrlich sein, ne? So kann man aber auch die Latte wieder auf eine realistische Ebene holen. Davon hast du eben gesprochen, dass du gesagt hast, ich habe mir angefangen, realistische Ziele zu setzen, indem man sagt, ne, jedem oder mir wäre es doch auch so gegangen, gleicht man es wieder realistisch an, weg von überhöhten Ansprüchen hin zu realistischen.
Wobei mir da tatsächlich auch direkt einfällt, ich würde zukünftig immer eher sagen, jedem wäre es so gegangen, weil wenn man zu häufig mir wäre es so gegangen, zum Beispiel im Sportkontext sagt, dann hebt man sich selbst ja auch noch mal ungewollt auf eine andere Ebene für die Person, die sich ja eh schon nicht so gut fühlt und sagt, ja, jetzt sagt die das schon wieder. Das ist ja eh unsere Leistungsspielerin. Es ist doch klar, dass die jetzt mich ein bisschen betüttelt. Jetzt werde ich jetzt zukünftig so machen. Ich werde nicht sagen, hey, sogar ich habe das nicht geschafft, sondern keiner hätte das geschafft oder es wäre jedem passiert.
Weißt du, ich bin gerade ganz froh, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich eben noch überlegt, als ich den Skill erklärt habe, ob ich das dazu sage oder nicht, habe mich dann der Einfachheit halber dagegen entschieden. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass du es ansprichst, weil sich selbst als Vergleich zu nehmen, also zu sagen, ich und mir wäre es doch genauso gegangen, funktioniert vor allem dann, wo ich weiß, dass die andere Person zu mir aufschaut. Also wo ich, das hast du gerade eben auch schon herausgearbeitet, eine Autoritätsperson bin. Also vielleicht bin ich die Mentorin. Im Coaching-Verhältnis geht das auch sehr gut, weil wir da diese Ebene haben, wo häufig auf meine Meinung viel Wert gelegt wird. Deswegen, dass da, wenn ich dann sage, ey, mir wäre es doch auch so gegangen, ist es für viele sehr heilsam, das zu hören. Oder wenn ich auch sage, ich kann dir sogar eine Situation in meinem Leben mit dir hier teilen, wo ich genau das Gleiche erfahren habe und wo es mir genau gleich ging. So wie ich eben auch erzählt habe, ganz am Anfang bei dem Teamcoaching, da hatte ich schon kurz Sorge, ob ich hier gerade versage. Ne? Und mich dann eben dafür entschieden, es jetzt so und so zu machen und meinem Bauchgefühl zu folgen. So. Das ist wichtig, diese Dinge zu teilen. In einem anderen Kontext kann das entmutigen. Deswegen ist das, jedem wäre es doch so gegangen oder allen deinen Mitspielerinnen geht das doch bestimmt ähnlich, dann die bessere Variante. Und wenn man sich unsicher ist, dann nimmt man auch lieber die jedem wäre es so gegangen Lösung als die mir wäre es so gegangen, Lösung.
Wahnsinn.
Ja, danke, dass du das nochmal gerade so, ja, das ist schön, dass du das gerade nochmal so deutlich gesagt hast, weil mir das jetzt gerade gezeigt hat, dass das doch nochmal wichtig war anzusprechen. Finde ich super.
Ja, es fiel mir nur gerade so auf, weil ich habe ab und zu das Gefühl, wenn ich mit Mitspielerinnen spreche, ich weiß dann häufig von meiner Stellung und bin zum Glück so empathisch, dann auch schnell genug zu reagieren, um dann eben nicht zu sagen, ja, bei mir wäre das genauso gewesen, damit man den Standpunkt, den man eigentlich vermitteln will, jetzt auch gerade im Fokus behält und nicht seine eigene Leistung hervorzieht, ne?
Genau,
Also
validieren bedeutet niemals von oben herab, sondern
genau.
immer auf Augenhöhe. Deswegen wirkt der Skill ja überhaupt, ne? Validiert werden, das ist Wertschätzung, Anerkennung bekommen, das ist gesehen und verstanden werden, ist ein Grundbedürfnis, wie gesagt. Eine ganz wichtige Fähigkeit, die man sowohl bei Freunden als auch PartnerInnen wirklich suchen darf und die eine gute Coach, eine gute Therapeutin auch beherrschen sollte. Das ist eine ganz, ganz wichtige zwischenmenschliche Fähigkeit. Und da ist eben einer dieser Skills dieser. Und auch zu bemerken, nimmt man den Ich- oder den Jeder-Vergleich hier. Und übrigens, wenn man das bemerkt, man hat jetzt den Ich-Vergleich gewählt und der kommt nicht gut an und geht nach hinten los, kann man das direkt, das hast du auch gerade schon so schön angesprochen, korrigieren, indem man dann nochmal sagt, jeder. Und ich könnte mir auch vorstellen, jeder. Damit kann man das wieder direkt ausgleichen. Also gerne herumprobieren damit bei Freunden und Bekannten. So, ich glaube, wir wären schon am Ende unserer Zeit, aber wir haben damit ja auch dem Thema drei Tools am Ende noch mitgegeben, nämlich einmal deins, realistische Ziele anpassen und mit Menschen sprechen. Dann eben das eigene Selbstkonzept aktualisieren durch die Übung mit den drei Blättern. Und um anderen da zu helfen, mit diesem Validieren-Skill, dass jeder in deiner Situation würde doch genau das Gleiche tun oder empfinden. Und ich hoffe, dass wir da mit dem Perfektionismus in dieser Welt ein wenig was entgegensetzen konnten. Denn er ist leider ja eben stark verbreitet und verschließt Türen. Es sorgt für mentalen Druck, ist mit eine Ursache für das Gefühl, psychisch unter Druck zu stehen, für Unglück, für mangelndes Wohlbefinden. Und ich bin froh, dass wir deswegen die heutige Folge so gemacht haben. Ich danke dir sehr.
Sehr, sehr gerne. Und noch ein ganz letzter Satz zum Abschluss. Ich glaube, das Einzige, was perfekt ist in dieser Welt, ist genau so, wie du bist. Also wie wir selber sind. Wir sind ja perfekt, so wie wir sind, mit unseren Fehlern. Ne? Und das muss man sich immer wieder sagen.
Oh, ich muss gerade daran denken, dass ich neulich ein Foto von der NASA gesehen habe, das aus dem Weltraum von der ISS auf die Erde gemacht worden ist. Und darunter hatte jemand geschrieben, wenn ihr das seht, du kannst nur daran glauben, dass das Universum perfekt ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es nur ein Müh hätte anders entstehen und sein können. Und es wäre nicht stabil, es wäre zusammengebrochen, es würde es so nicht geben. Und aus irgendeinem Grund, für den jeder eine andere Vorstellung haben darf, ist es genau so, wie es ist. Und das ist doch eigentlich Perfektion. So wie es existiert, weil das ein ganz, ganz großer Zufall ist. Und wir sind ja auch aus Sternstaub, darf man nicht vergessen. Und wenn du aus Sternen bist, dann hast du goldene Perfektion in dir. Bis zum
Sehr,
nächsten
sehr
Mal.
gerne. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Ich mich auch. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.